Man macht ein Experiment mit Fluoren. Ich weiß, ihr seid nicht Fluoren. Man tut sie in ein Glas. Und sie hüpfen herum. Fluoren tun das liebend gern, gell? Dann taten sie einen Deckel auf dem Glas. Und die Hüpfen haben, die Flöhe haben einige Mal ihr Kopf auf den Deckel gespürt, gell? Sie hörten auf zu hüpfen. So man nahm den Deckel weg. Und die Flöhe haben bis Todestag nie wieder gehüpft. Oh. Wenn deine Gemeinderäumlichkeit zu klein ist, dann kann das wirklich ein Problem werden. Zuerst ist das Atmosphäre. Aber dann gibt es Randpersonen, und sie werden Randpersonen bleiben, wenn sie nicht wirklich integriert sind. Und manche lassen sich nicht integrieren, wenn es zu eng ist. Es ist sehr, sehr wichtig. Eine letzte Frage, steht nicht hier auf. Haben wir Sonderbetonungen? Die Pfingstler haben ihr Zungenreden. Die reden über Zungenreden, Zungenreden, Zungenreden. Das ist sicherlich nicht euer Problem. Aber vielleicht seid ihr wie wir. Wir haben eine Sonderbetonung. Und das ist die Lehre. Die Lehre, die Lehre, die Lehre. Und die Lehre spielt eine Rolle bei uns, die weit über die Proportionen der Heiligen Schrift ist. Der junge Bruder, der träumt, dass er Gott dienen kann, er will eine Bibelstunde machen. Ob er die Gabe hat oder nicht. Du fragst Leute in Bewegungen wie unsere Bewegungen, wie viele haben die Gabe der Lehrers? Wir sind dann alle Häuptlinge und keine Indianer. Jeder, der gerne ein Buch einmal liest, meint, er ist Lehrer. Und dann, sie werden Geiseln Gottes auf das Volk Gottes. Sie müssen da sitzen und das ganze Zeug anhören, was sie als Lehrer bezeichnen. Ich glaube, dass ich bin viel lieber in einer Bewegung, die Lehrer überbetont, als Zungenreden. Okay? Aber ich möchte doch ausgewogen sein. Nicht mehr Zungenreden und weniger Lehrer. Sondern ich glaube, dass wir, zumindest ich rede Zeugnis aus über Salzburg gelangt, dass einiges an die Vielfalt verloren geht durch die Überbetonung von Lehre. Danke. Denn man kann, ich kenne einen Bruder, der sagte, mein Leben, es hat mir 12 Jahre meines Lebens gekostet, das Buch Das geistige Geheimnis von Hudson Taylor. Ein sehr unrealistisches Buch und einseitiges Buch. Sicherlich mit viel gutem Inhalt von Mrs. Taylor geschrieben. Aber er hat sich immer wieder mit Hudson Taylor verglichen. Und das war zerstörerisch für sein Leben. Er ist nicht Hudson Taylor. Viele in Österreich haben sich verglichen mit Richard Haberkamp. Das ist eine blöde Sache. Wahnsinn. Du musst ziemlich... Und wer bin ich, was ich nicht empfangen habe? Ich habe dauernd zitiert Leute wie Gene Gibson, mein geistiger Vater, William MacDonald, mein Mitarbeiter und Freund und alter Lehrer, andere, die ich nicht erwähnt habe. Und diese Dinge sind nicht auf meinen Schädel gewachsen, sie sind einfach ein bisschen Erfahrungen gestreut in biblischen Prinzipien, auf das man sehen kann, wie es heute ausschauen kann in einer gewissen, unter einem gewissen Gebirgsvolk. Wenn du das Privileg hast, eine Gemeindegründer zu sein und du musst die Gemeinde verlassen, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das tut. Man kann die Marke einfach weiterziehen in eine neue Gegend oder in der Nähe bleiben, wie ich. Aber es wäre wichtig, wenn du die Gegend verlässt, wenn es geht, vorher Ältesten anzuerkennen. Wenn man 1. Thessaloniker Kapitel 5 liest, zum Beispiel, ist ein interessanter Vers. 1. Thessaloniker 5, Vers 12, verbieten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurückweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe erachtet wegen ihres Werkes willen. Um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Das sind die Verantwortlichen, was sie tun sollen. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Die waren sicherlich nicht die Ältesten. Paulus schreibt einen Brief an eine Gemeinde, wo er bloß einige Wochen damals da war, sehr viel gelehrt hat in der Zeit, dann weitergezogen ist unter Verfolgung, sehr schnell hat sein Koffer wahrscheinlich zurückgelassen, war weg, hat Angst, dass sie überhaupt noch gläubig sind, Kapitel 3. Das sind keine Ältesten. Das ist eine provisorische Leitung. Nach seinem Modell würde er die Gemeinde verlassen und erst ein Jahr oder ein paar Jahre später auf eine weitere Reise zurückkommen und dann Ältesten einsetzen. Er blieb nicht lang genug anscheinend, dass er Ältesten einsetzt, bevor er wegging, denn er war Pionier. Aber er lässt eine Gemeinde nicht zurück ohne provisorische Leitung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es ist interessant, in dem ausgezeichneten Buch von Hesselgrave, dass er lange schreibt über Probleme der Nachfolgerschaft von Missionaren. Und obwohl er redet von dem Heranbilden von einheimischen Ältesten, er setzt voraus, dass man das Werk übergibt einen Pastor, der nicht in der Gemeinde selbst groß geworden ist. Und sein congregational Zugang zur Gemeinde, wo er meint, dass Gemeindebeschlüsse alle demokratische, so quasi demokratische Entscheidungen sind, verursacht so viel Problem, dass er einen großen Abschnitt schreiben muss in seinem Buch, wie man die Probleme überwindet, die er selber verursacht durch unbiblische Gemeindeordnung. In der Gemeinde waren Ältesten da. Und sie hatten zu führen, sicherlich nicht rücksichtslos und ohne die Gemeinde Wünschen und Interessen zu kennen. Aber das war nicht eine Frühform der Demokratie in der Gemeinde. Die Gemeinde hatte Ältesten, die führten. Ich glaube, wir müssen aufpassen heute, dass wir uns nicht angleichen an politische Entwicklungen. Die Kirche Roms ist einfach ein Museum von dem Kaiserreich. In ihrer Organisation ist das Kaiserreich widerspiegelt. Du fährst nach in den östlichen Ländern, osteuropäischen Ländern, sie haben alle eine patriarchische System. Seien sie Baptistengemeinden, Evangeliumschristen, seien sie. Sie sind alle patriarchisch, denn sie haben das getan, was Winter und Schneider wollen. Sie haben die Kultur übernommen in ihre Strukturen in der Gemeinde, aber das ist kein Vorteil. Du fährst nach Amerika, du in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, wir haben gewählt, welche Blumen da vorne sind vor der Gemeinde, welche Farben, was gekauft wird. Und ich kann die Business-Meetings erinnern. Wow, Wahnsinn, das ist vielleicht ein Grund, warum ich, als ich wegging zur Universität, sagte, auf nimmer Wiedersehen, Gemeinde. Denn ich habe diese lange congregational Geschäftsstunden erlebt. Stattdessen, dass Männer, die verantwortlich waren vor Gott und zu Gott geredet haben und Gottes Sicht bekommen haben und natürlich die Gläubigen einbezogen haben und waren und hörten, was die Herde denkt. Stattdessen, jedes ungeistliches Glied hatte genauso viel zu sagen wie die ältere, reif gewordene Geschwister in der Gemeinde. Ältesten werden ernannt von der Gemeindegründer oder anerkannt durch ihre Eignungsmerkmale, nicht gewählt von einer Gemeinde. Die Frage ist, wie alt im Glauben? Meine Güte, wenn er die Gemeinden in Lüstre und Derbe mit Ältesten versehen hat, wenn die Gemeinde erst 1,5 Jahre alt war, das ist für mich ein Phänomen. Aber ich habe nicht mit Synagogenvorsteher zu tun in meiner Arbeit. Ich erreiche mit meinen Brüdern ein Unalphabet-Volk, wenn es geht um biblische Prinzipien. Und selbst in freikirchlichen Gemeinden wissen viele Christen nicht, ob Chroniker ein Rennpferd ist oder eine Zeitung. Und wenn sie einmal mal Habakkuk im Himmel antreffen, das wird das erste Mal sein. Es ist wirklich traurig. Diese Leute damals, die Ältesten wurden, die waren schon so unterwiesen in der Heiligen Schrift. Es war ein Anfang in ihrem Leben. Er konnte ziemlich schnell ihnen Verantwortung übergeben. Wir nicht so schnell heute, glaube ich zumindest, in unserer Kultur. Andererseits, und es ist wichtig, die Hände nicht zu vorschnell aufzulegen. Dieser Vers ist nicht gemeint in einem charismatischen Sinn. Es hat nichts mit Heilung zu tun. Der Kontext ist die Anerkennung von Ältesten und die Bezahlung von Ältesten, die wirklich arbeiten in Lehre und in Vorstehen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und das sollten wir nicht zu schnell machen. Denn wir identifizieren uns mit ihren Sünden, wenn sie verfehlen. Kein Neuling soll es sein. Mein zweiter Punkt von meinem ersten Vortrag heute Morgen kommt endlich. Das Problem der Einstellung einer Gemeinde auf einen neuen Pastor. Gott sei Dank, ich habe es gerade behandelt. Zweiter Punkt. Eine Strategie für Expansion. Ich glaube mir, du brauchst eine Strategie. Ungeplante Gemeindegründung hat zu unserer ersten und einzigen Gemeindespaltung in Salzburger Land geführt im Sommer. Die Brüder in einer unserer Gemeinde gingen davon aus, die Leute in dieser Gegend werden eine Gemeinde sein, und die Brüder haben sich nicht so sehr gekümmert. Sie haben sich schon gekümmert, dass es unterwiesen wurde und so weiter, aber nicht gekümmert um die Ordnung der Gruppe und wie das gehen wird. Und wir sind heimgesucht, leider, von Urlaubern aus den ganzen Gemeinden hier oben in Deutschland. Und jeder Deutsche meint, dass die Österreicher, das ist ein geistiges Entwicklungsland und eine Möglichkeit, ihre Gemeindebewegung dort schnelle Filialen irgendwie zu organisieren. Wir sind schon von 5 Gemeindebewegungen angesprochen worden. Sie wollten uns kassieren. Sie schicken ihre Bundesrepräsentanten, sie kommen hin mit Empfehlungen und all das, und sie wollen reden, und wir haben große Programme und wir haben eine große Jugendarbeit und wir haben das und jenes, und es tut mir leid. Das interessiert uns nicht. Aber die Urlauber sind eine gewisse Gefahr. Und Urlauber aus einer bestimmten Gemeindebewegung haben unsere Brüder in eine extrem separatistische Richtung geprägt. Ein Bruder, er, seine Familie, sein Bruder und einige andere. Und weil unsere Brüder nicht irgendwie eine enge Mitarbeiterschaft erlebten in dieser neuen Gemeindegründung, was sie nicht wussten, ist, dass ein Bruder zumindest in der neuen Gemeindegründung seine Chance sah für eine neue Gemeindeprägung, für die er sich entschlossen hat und die anderen nicht geahnt haben. Und so in einem neuen Tal, wo wir wirklich Freude hatten und sehr viele Vorbereitungen waren, zumindest wenn es geht um Räumlichkeiten und so weiter, haben wir eine Gemeindespaltung. Es war ein Fehler, dass keine dieser Brüder in der neuen Gemeinde in der Leitung der existierenden Gemeinde waren. Sie waren nicht so reif wie die anderen. Man hätte sie aber trotzdem in die Leitungsgremium aufgenommen, auf dass sie Leitung lernen mit den anderen Brüdern. Bitte, du brauchst eine Strategie. Wir wissen das jetzt von traurigen Erfahrungen. Die Strategie der offenen Türen. Ich war mit Richard Haverkamp in Leuven. Ich zitiere ihn jetzt in diesem Abschnitt viel, denn erstens ist er mein guter Freund und zweitens, ich habe gedient einige Male in Belgien und er einige Male in Österreich, und wir kennen einander und tauschen aus. Wir waren in Leuven, ich sagte, das ist eine Stadt, die größte katholische Universität der Welt und so viel zu tun. Und ich sagte, wieso habt ihr eine Gemeinde nicht hier? Und der Herr hat uns keine Tür aufgetan. Ich sagte, was für eine Tür brauchst du, um hier eine Gemeinde zu gründen? Freund, mit so viele Gemeinden wie dir ihr habt und Brüder umeinander laufen, warum habt ihr hier nicht angefangen? Keine offene Tür. Ich verstand es damals nicht, bis ich überlegte in Wirklichkeit, wie wir arbeiten. Und wie ich lese in der Heiligen Schrift, wie die Gemeinden dort gegründet wurden. Zum Beispiel Apostelgeschichte 11, Vers 19. Apostelgeschichte 11. Manche unscheinbare Verse sind wirklich Goldgruben, wenn es geht um Strategie. Die Bibel ist nicht über Strategie. Es hat eine größere Thematik. Aber irgendwie die ganze Schrift, ich habe im Laufe der Zeit erlebt, ist Nütze. Kapitel 11, Vers 19, ich glaube. Das ist Kapitel 10. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, wegen Stephanus entstanden war, zogen durch nach Phönizien, Zypern, Antiochien, redeten in ihm an, außer Juden allein. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium vom Herrn Jesus verkündigte. Des Herrn Hand war mit ihnen, eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn. Wie hat Paulus seine Arbeitsfelder erwähnt? Sicherlich war es eine immer weitere Expansion, weiter weg von Antiochien. Wenn du liest die Apostelgeschichte, ist es deutlich, er wollte nach Asien, der Heilige Geist sagt nein. Er wollte ein bisschen weiter nach Norden, in Bithynien, das wäre ein Schritt weiter, logisch, nein. Er kam nach Troas, nein, das wäre der nächste logische Schritt, immer weiter weg von seiner ersten Missionsreise. Und dann bekam er den Ruf nach Europa. Sicherlich geografische Überlegungen waren da, dass er irgendwie von einem Punkt ausgehend weiter und weiter in strategischen Städten Gemeinden gründet. Aber genau gesagt hat Paulus seine Arbeitsfelder nicht erwählt. Er verfolgte Menschengruppen, die lebendige Verwandten in der Völkerbewegung zu Christus hin, wie Donald McGravin sagt in seinem Buch Die Brücken Gottes. Es ist interessant, wie man sieht, wie unter den Juden das Evangelium ausgebreitet hat und wie das Evangelium kommt von Zypern nach Antiochien, und in der ersten Missionsreise geht das Evangelium zurück nach Zypern. Und wie man die normale Beziehungen benutzt hat, um neue Gemeindegründungen vorzunehmen. Ist es wie bei uns in der evangelikalen Welt. Die Welt ist klein, nicht wahr? Und bei den Juden ist es noch kleiner. Du hast einfach Kontakte und ich habe einen Geschäftskontakt da, ich habe eine Tante da, hier ist ihr Name. Wenn du kommst nach Antiochien, dann sag ihr, dass ich meinen Gruß schicke. Und Paulus kommt hier mit seinen Grüßen und sagt, ja, die Tante Mathilde oder die Nichte Mathilde hat gesagt, dass ich sie besuchen soll. Übrigens, es geht ihr gut in Antiochien. Und sie wollte ausrichten, dass sie etwas gelernt hat, was ihr Leben total verändert hat, und sie hat ein großes Glück im Leben gefunden. Sie will das dir ausrichten. Darf ich Ihnen mitteilen, was mit ihr passiert ist? Und so wird das Evangelium unter anderem so ausgebreitet sein. Wir redeten einmal über dieses Netzwerk von Beziehungen, über diese Brücken Gottes und welche Bedeutung sie haben bis heute in Salzburger Land. Neue Gründungen von Gemeinden. Aber vielleicht ist es wichtig auch zu sagen in diesem Zusammenhang, dass in der geografischen Ausdehnung einer Gemeinde eine unserer nicht so geheime Waffe sind die Bibelkreise. Jetzt Salzburger Land sieht anders aus, oder? Alles, was grün ist, ist ein neuer Anfang. 10 Leute, 15 Leute, 20 Leute. Und jetzt seht ihr langsam, dass es nicht sehr weit ist, wo man sagen kann, wir haben wirklich die Voraussetzung, Salzburger Land zu erreichen mit dem Evangelium. Salzburg sind 5 Bibelstunden, Bischofshofen 3, St. Johann 3, die alten Märkte. Habt ihr eine in Lungertz oder? Aber ihr habt Geschwister da. Ihr habt einen Start. Die Schladminger haben Grödming. Die St. Johanner haben St. Bad Hofgestein, Großarl. Die Southelner haben Bruck, nicht eingezeichnet. Sind die Vieh verkauft? Maishofen. Lofer, Mittelseel ist eine eigenständige Arbeit mit enger Verbindung. Und ihr seht hier, wie die Brücken Gottes, Leute, die am Ort wohnen, es auf sich nehmen, eine Zeit lang zu fahren 20 Kilometer. Und dieses Opfer nehmen, dass sie zugleich nicht als Glieder betrachtet werden, die wir brauchen zu überleben in St. Johann, sondern Leute, die vorläufig bei uns sind, eine Zurüstung zu bekommen, und das, ich hoffe, bald werden Gemeinden. Heißkreise und die geografische Ausdehnung der Arbeit. Wir wollen uns nicht zu weit ausstrecken, sagt Paulus. Meint das sicherlich als Redewendung, aber es ist eine Wahrheit. Der Richard, der ist wirklich lustig. Sagt, Fred, ich verstehe dich nicht. Es ist fahrlässig, was du machst. Ihr habt Gemeinden da unten mit 120 Liedern. Das soll schon drei Gemeinden sein. Ja, typisch Richard, du brauchst nur warten und dann zeigt er dir die andere Seite. 15 Minuten später war er in Training, die ganzen Probleme, die haben, die sie zu schnell geteilt haben. Sie haben nicht genug in Leitung herangebildet. Sicherlich sind viele beschäftigt, aber es fehlt an Reife mancherorts, weil man so schnell geteilt hat. Natürlich, die Gemeindebewegung am Ort, bei euch im Norden, wird auch ein Ausdruck sein von eurer Begabung und Persönlichkeit. Gott ist wunderbar, nicht wahr? Die Arbeit im Werk des Herrn ist menschlich, das ist nicht nur schlecht. Du liest die Evangelien, du erkennst das auch. Markus schreibt, die Frau war krank 12 Jahre lang, hat all ihr Habe gegeben den Ärzten und ihr ist nur schlimmer geworden. Wie wird Lukas schreiben? Er ist doch Arzt. Er weiß von der Ärztekammer. 12 Jahre lang litt sie. Sie gab ihr ganze Habe an die Ärzte. So weit ist er gegangen. Und sie konnten ihr nicht helfen. Seine Arbeit war von seiner Persönlichkeit geprägt. Und das war richtig. Und so wird es sein in deinem Fall. Deine Arbeit wird von deiner Begabung, Persönlichkeit, Konstellation von Mitarbeitern geprägt. Versuch ja nicht, Richard Haverkamp zu sein. Wärst du einer, hätten wir alle dich längst gesehen hier, dass einer hier ist. Es gibt keiner hier. Ich glaube, er ist der einsame Vogel auf seinem Zweig und der Herr, wenn er stirbt, wird es auch abschneiden. Ja, aber Richard ist Richard. Weißt du, das Gewaltige an ihm ist, was der Heilige Geist in ihm tut, aber er ist immer noch das Gefäß. Und es ist wirklich wahr, was Rudi uns gesagt hat am Anfang. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen von der Arbeit eines anderen. Unsere Methodik im Rahmen biblischer Prinzipien wird entsprechend der Zuhörer sein, hoffentlich, und entsprechend unserer Begabung. Wenn wir evangelisieren in vielen der Gemeinden, viele unserer Geschwister evangelisieren mit dem Evangelium und mit Büchern und Kassetten, und irgendwie die Leute kommen nicht gerade zum Glauben, aber sie sind doch interessiert und haben Kontakt. Und dann ist es Zeit, Fred oder Peter oder Helmut einzuladen. Und da stehe ich zum Beispiel in Salzburg in einem 4-Sterne-Hotel mit Anzug, kein Gebet. Deutsche Gäste waren da und sie waren total schockiert. Kein Gesang, kein Gebet. Glauben Sie nicht an Gebet? Wir haben so lange gebetet, vorher. Wir beten nicht vor Ungläubigen. Wir stehen da, weißt du, das ist alles, was sie brauchen. Uns da zu sehen mit unserem goldenen Essteller hinter unserem Kopf und Kopf 45 Grad nach oben irgendwie gedreht. Ist das Christ sein? Die sind so weit weg, viele. Das ist nicht gerade das Richtige für sie. Aber nach meinem zweiten Abend, wenn ich nicht beten würde nach dem Vortrag, dann wäre es fahrlässig. Aber wir evangelisieren, wir haben irgendwie überlegt, wer sind diese Salzburger? Ja, die gehen gerne zu einem Hotel. Sie kommen nicht zu einem Gemeindehaus. Zum Hotel gehen sie gern. Und wenn sie zum Hotel gehen, gehen sie mit Krawatte. So, wir kommen mit Krawatte. Und wenn sie zum Hotel gehen, sind sie gewohnt, dass ein Zeremonienmeister Leute vorstellt, einen Rahmen gibt, und dann ein Vortrag gehalten wird, nicht, und jetzt singt unser Jugendchor uns ein Lied. Das sind sie nicht gewohnt. Gut, das beiseite. Wir reden über das Evangelium, wir hatten einen Vortrag, kulturell bezogen, so etwa. Und dann nach 5, 6 Abende ist ein kleiner Kreis von Bekehrten vielleicht, und ein größerer Kreis, der interessiert ist an einem Bibelkreis. Und das wird übernommen von einem anderen Bruder. Aber das entspricht meiner Begabung. Und ich finde, Richards Ausarbeitungen sind sehr gut, wenn man niemals solche Abende gehalten hat. Man hat dann eine Schiene, wo man laufen kann. Man hat etwas, wo man anfangen kann. Man hat einen Startschuss. Aber ich kann unmöglich so reden. Ich hielt 6 Vorträge über Lukas-Evangelium. Ich predige Lukas-Evangelium. Ich habe gerade abgeschlossen an der Uni Matthäus-Evangelium. evangelistische Vorträge aus dem Matthäus-Evangelium. Ich habe öfters Johannes gemacht. Und es ist aber gefährlich. Denn die Christen wollen kommen. Wir müssen ständig den Christen sagen, okay, es sind neue Vorträge, aber du kannst nicht kommen ohne Ungläubigen. Sonst haben wir diesen Missstand, wie in vielen Orten, ein Missionszelt mit 500 Leuten und mit 5 Ungläubigen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aber tu es gemäß deiner Begabung. Ich glaube, wie heißt der Bruder, der hier dieses Seminar über evangelistische Bibelkreise gemacht hat? Wie heißt er? Irvin, ja. Ich habe gehört, er ist ein eigenartiger Vogel auch. Und ich auch. Sehr viel wird brauchbar sein, aber seine Persönlichkeit wird eine Rolle gespielt haben. Finde das heraus, was das Prinzip ist, und mach das auf Rudi. Mach das auf Strafko. Mach das auf Eckehart. Okay? Modelle der Fortpflanzung. Gemeindeteilung. Church Planting Team mit Gläubigen vorhanden. Zuerst ein Hive-Off oder Bienenschwarm. Das ist, was Richard das nennt. Ein Bienenschwarm. Es hat zwar kein biblisches Vorbild, aber es funktioniert in da oben in Belgien und in Österreich. Wichtige Überlegungen bei einem Bienenschwarm. Ich habe früher Erfahrungen gemacht als Imker. Das war mein Hobby während meines Studiums. Und ihr wisst, ich bin ein Draufgänger. Ich habe einmal gezählt, ich bin 11 Mal gestochen bei einem Stock. Und mir ist das wurscht, denn ich mag Honig. Aber meine Imkererfahrung hat mir eines beigebracht. Im Frühsommer ist es sehr wichtig, die Brutkammer genau anzuschauen und jede kleine Königin zu töten, die du findest. Denn wenn du in Brutkammer die Königin auch weißt du, sie kommen aus ihrer Kammer, aus ihrer kleinen Kammer, dann hast du 2 Königinnen. Und eines guten Tages kommst du dahin und du schaust, ich habe so wenige Bienen, denn die Hälfte sind weggeflogen. Du hast einen Schwarm. Und ich will keinen Schwarm. Ich will Honig. Ich möchte nicht, dass mein Schwarm irgendwie so eine Oma belästigt an der anderen Seite der Ortschaft. Ja? So ich töte die Königin. Die Königin Brut. Wieso? Weil ich Honig mache. Es ist nicht gut, einen Bienenstock zu teilen, es sei denn, dass man die richtigen Voraussetzungen hat. Ein neuen Stock, genügend Bienenvolk, wo 2 Völker gut überleben können, und genügend Honig oder süßes Wasser, dass sie einen Start haben, bis sie da 2 Bienenvölker bauen können. Und das ist wichtig. Ich glaube, das ist auch eine gute Lektion für Hiving Off, wie Richard es nennt. Es hängt davon, ob wir die Leitung haben. 70.000 Bienen ist ein gesundes Volk. Es klingt wie viel, aber die braucht 2 Königin. Und 100 Leute in einer Gemeinde klingt wie viel für unsere Verhältnisse, aber jeweils 50 ohne geeignete Leitung ist nicht eine gute Grundlage für eine Gemeindegründung. Wir haben Gemeindeteilungen in dieser Form vorgenommen in Pongau, Hallein, Mittelsiel sozusagen, Lungau. Aber jedes Mal entstand eine Gemeinde an einem neuen Ort. In Salzburg haben wir nicht geteilt, weil eine Teilung in Salzburg würde nur heißen, eine zusätzliche Gemeinde im gleichen Ort. Und wir überlegen, ob wir nicht die Uni und andere Dinge besser erreichen können von einer großen Gemeindebasis in einer Stadt. Dass wir eine Gemeinde haben können, groß genug, dass sie Gastgeber sein kann für große Gemeindekonferenzen, dass sie verschiedene Schulungen unternehmen kann und hat genügend Kraft dazu. Wir wollen das zumindest probieren. Wir versuchen, verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Aber wir werden sicherlich teilen. Unser Ziel ist, anzuwachsen bis 250 Glieder und dann uns zu teilen. Wir haben aber, Brüder und Schwestern, eine gute Erfahrung gemacht mit 150. Wo wir teilten, 140. Wir waren 140, wir teilten uns. Und diese 2 Gemeinden von jeweils 70 sind jetzt bald wieder um 140
drei Jahre später, vier Jahre später. Das war eine gute Erfahrung. Unsere kleineren Have-Offs haben nicht so schnell gewachsen wie das. Irgendwo gibt es eine kritische Masse, wie wir lernten in der Chemie. Mit zu wenig vom Zeug, es geht einfach nicht, gell? Und es gibt irgendwie, und ich weiß nicht, wie man das definieren soll, denn es hängt von den Personen ab, eine kritische Masse für eine gute Gemeindeteilung. Ich weiß wirklich nicht, wie groß sie ist. Wenn ihr eine Gemeindeteilung macht, ist es wichtig, ich nenne das ein Statement of Purpose, ein Papier zu eurer Philosophie. Der große tschechische Staatsmann der Ersten Republik, Thomas Masaryk, schrieb, dass Staaten von den Ideen leben, die an ihrem Anfang standen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir überlegen, gleich am Anfang, wer sind wir? Und was wollen wir? Und dass das alles entschieden ist, bevor die Gemeinde geteilt wird, auf dass die Leute nicht orientierungslos irgendwie etwas schnappen, was ungesundes ist, und fahren in eine komische Richtung. Oder dass zwei ausgeprägte Persönlichkeiten streiten, über welche Richtung sie gehen wollen. Ihr habt unter anderem die Hälfte von einer Lektion aus unserem Gemeindekurs, wo wir vorstellen die Ziele, die wir hatten vor der Gründung der Salzburger Gemeinde. Bevor irgendeine Person sich bekehrt hat, hat unser Church Planting Team überlegt, und ist, wer sind wir, oder wer werden wir sein, was glauben wir, wie wollen wir das handhaben mit einem Gemeindebund, mit unserer Identität und unserer Zielsetzung, wie gehen wir um mit anderen Gemeinden, denn bisher waren wir die einzige Gemeinde am Ort, aber in Salzburg waren wir umgeben von einigen anderen Gemeinden. Das haben wir ausgearbeitet vorher, und das hat sich als weiser Schritt erwiesen. Wenn ihr uns kennenlernen wollt, oder zumindest wie wir gedacht haben vor Jahren, lest diese Papier. Gemeindegründung oder Gemeindeteilung ist nicht die Entscheidung des Gemeindegründers. Wenn du gehst weiter, um eine neue Gemeinde zu gründen, das ist deine Entscheidung, nicht die Entscheidung von der Gemeinde, wo du bist. Aber wenn du die Gemeinde teilst, das ist eine Gemeindeentscheidung. Und wenn du nicht das zum Gemeindeentscheidung machst, dann werden sie sagen, naja, du hast es gemacht und du hast die Verantwortung. Wir müssen das anstellen auf eine Art und Weise, wo die Leute wissen, wir machen das. Das ist unsere Entscheidung. Ihr habt ein Blatt da, persönliche Vorbereitung für das Treffen der reifen Brüder, 25. Juni, 87, 19.30 Uhr. Ein historisches Dokument. Hier ist das Papier, das einer Gemeindeteilung vorausging. Okay? Und hier haben wir als Brüder in der Gemeinde in Salzburg, wir waren damals 100 Gläubige, haben wir entschieden, eine neue Gemeinde zu gründen. Wir verabschiedeten 30, 35 Geschwister für eine neue Gemeindegründung. Ich finde es toll, dass ich dieses alte Zettel gefunden habe, denn es zeigt, wie wir das tatsächlich einmal gemacht haben. Besprechungsziel, dass wir Brüder uns vor dem Herrn versammeln, um über folgende Anliegen zu beten und zu beraten. Dieses Zettel bekamen Leute 2 Wochen im Voraus, und sie hatten 2 Wochen Zeit, darüber nachzudenken, wie sie hier stehen zu diesem Papier. Wir beraten über die strategische Fortpflanzung der Arbeit in Salzburger Land Oberösterreich, über die eventuelle Gründung einer neuen Versammlung in Hallein und drittens über den gegenwärtigen Stand der Salzburger Versammlung als Ausgangsbasis. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht. Die neutestamentliche Strategie für Evangelisation einer Region. In welche Grundsätze kannst du dich diesbezüglich besinnen? Führe Stellen an. Sehr wichtig, dass die Leute selbst als Beteiligten selbst die Bibel anschauen, selber die Bibel anschauen. Was sagt die Schrift zu unserer Situation? Selbst in Jerusalem brauchen Geschwister den Blick auf das Ende der Erde. Welche Weisung können diese Grundsätze in unsere Situation hineinspringen? Welche Orte scheinen dir angesichts der Gründung neuer Versammlungen strategisch zu sein? Für welche Orte empfindest du ein Anliegen? Warum? Dann zitiere ich aus die ursprünglichen Ziele, die wir steckten, als wir Salzburg begonnen haben. Ein drittes Ziel von untergeordneter Bedeutung, der Dienst der Versöhnung. Ziele für geografische Expansion. Stadt Salzburg, Hochschulen, eventueller Beginn von Studentenkreisen. Flachgau und Tinnengau. Tinnengau ist, wo diese Gemeinde dann gelandet ist. Und wir wollten beginnen Herbst 84. Wir waren ein bisschen eifrig in unserer Planung. Das geschah in Herbst 87. In Hallein und Umgebung befinden sich zurzeit fast 30 Geschwister unserer Gemeinde. Auch die Deutschen über die Grenzgänge sind mitgerechnet. Uns war die Frage nach dem kritischen Maß, ist 30 genug für einen guten Anfang? Es hat zu tun, in meinem früheren Beruf habe ich die ganz kleinen Babys versorgt, auf die Beatmungsgeräte, bis 900 Gramm und manchmal weniger. Es war immer kritisch, der kritische Maß dieses Babys und seiner Lungenentwicklung. Denke über die Situation unserer Gemeinde bzw. Highline nach. Ziehe unsere Schwächen und Stärken in Betracht. Überlege, welche Geschwister unsere Gemeinde verlassen würden, wie viele reife Mitarbeiter vorhanden wären. Schreibe das Ergebnis deines Nachdenkens in der Form von Gründen auf, die dafür oder dagegen oder gegen eine Gemeindegründung in naher Zukunft sprechen. Und hier machte man eine Bestandsaufnahme über unsere Gemeindesituation. Angenommen, wir sollten die Neugründung vornehmen, was wäre das geeignete Termin? Unsere Versammlung in der Gabelsberger Straße als Ausgangsbasis. Und hier führe ich eine ähnliche Bestandsaufnahme an, nicht so detailliert wie vorher. Aber die Frage nach Leitung, nach Begabung, nach Bedürfnissen sind alle angeführt. Und dann Zusammenarbeit beziehungsweise gegenseitige Unterstützung. Hier ist etwas sehr, sehr Wichtiges zu klären. Wenn wir zwei Gemeinden sind in der gleichen geografischen Gegend, wie sieht unsere Beziehung zueinander aus? Denn manche Leute mit einer übertriebenen Unabhängigkeitsdenken meinen, endlich haben wir unsere eigene Filiale und sie lassen sich nichts von sich hören. Sie tun, als ob Ortstafel etwas im Reich Gottes überhaupt ausmacht. Natürlich steht jede Gemeinde vor dem Herrn und nicht vor anderen Gemeinden. Und jede Gemeindeleitung muss vor dem Herrn bewegen, sein Anliegen für die Gemeinde. Aber wenn wir sitzen 10 Kilometer von euch weit weg, ich hoffe, dass wir eine geregelte und freundliche und auch Mitarbeiterbeziehung haben. Welche Aspekte des Werkes des Herrn bzw. des Gemeindelebens sollte in den jeweiligen Versammlungen betrieben werden? Das heißt ausschließlich der Bereich der Ortsversammlung entsprechen. Welche Aspekte des Werkes sollten überregional betrieben werden, um gesunde Weiterentwicklung zu fördern, zum Beispiel Mitarbeiterschulungen, Konferenzen und so weiter, Unterstützung von Arbeitern im Werk des Herrn. Welche Formen könnte gegenseitige Unterstützung annehmen? Und die wichtigste Frage, persönliche Stellungnahme. Welche Konsequenzen ziehe ich persönlich, welches Opfer bringe ich, bin ich bereit zu bringen? Now, eingegeben. Das ist nur ein Vorschlag. Aber das war für uns eine sehr große Hilfe. Eine sehr große Hilfe. Und die Brüder mussten nachdenken. Hier sind unsere Pro- und Kontraliste von damals. Was dafür sprach, was dagegen sprach. Wir beteten darüber, wir überlegten darüber. Und die Gemeinde hat entschieden, sich zu teilen. Das war eine schöne Sache. Okay, jetzt mein letzter Punkt, wenn du dir das vorstellen kannst. Gemeindegründungsteam. Wir müssen erkennen, dass das eine neutestamentliche Struktur ist, wo man auch wegen verschiedener Philosophie des Dienstes entscheiden kann, eine Arbeit aufzuhören, einen Mitarbeiter zu entlassen, nach Hause zu schicken, entscheiden kann bezüglich der Hingabe der Teammitglieder, ihre Bereitschaft, sich zu unterordnen, Leitung. Das sind alle Dinge, die in der Gemeinde kein Gegenstück finden. Aber das ist eine neutestamentliche Struktur. Es ist interessant, wenn du liest die rhetorische Struktur von Apostelgeschichte, von dem vierten großen Abschnitt, wo es geht um Errettung. Der zweite Hälfte des Abschnitts beginnt mit einem Streit. Paulus und Barnabas gegen die Gesetzeslehrer. Wenn es geht um Errettung und Beschneidung, nein! Und der rhetorische Abschnitt endet mit einem Streit. Dieses Mal Paulus gegen Barnabas. Und die Frage der Beschneidung. Beschneidung? Warum nicht? Hast du nie bemerkt? Die beschneiden Timotheus. Ja, es ging nicht um die Frage der Errettung, sondern eine Dienstphilosophie, wie man erreicht Juden, denn Juden ein Juden werden. Und es ging nicht um Errettung. Paulus und Barnabas haben nicht paulinische Kirchen und Barnabas, Barnabasinische Kirchen, die Episcopalbetubians begonnen. Es war wirklich nicht so. Die waren nur, wie bitte? Oh, ganz einfach für dich vielleicht. Ich, ein Armee, rede Deutsch, wie ein Knödel im Mund hätte. Aber weißt du, das Problem ist, eine aktuelle Frage ist, haben wir gelernt, hier zu unterscheiden? Denn es gibt genügend Fälle, wo Auseinandersetzungen über Dienstphilosophie zwischen Missionaren Gemeindespaltungen hervorgerufen haben. Und das gab es nicht im Neuen Testament. Nein, wir können sagen, du hast diese Dienstphilosophie, es gibt andere unerreichte Orte. Und ich habe diese Dienstphilosophie, und hier gibt es andere unerreichte Orte. Und wer hatte recht? Wenn du Paulus liest, hatte Barnabas recht. Markus schrieb, unter anderem Markus Evangelium, und wurde, wie Paulus später erkannte, ein wertvoller Mitarbeiter durch die Hilfe von Barnabas. Aber Barnabas war der Ermutiger und Paulus war der Aufreißer. Und ein Aufreißer kann ein Markus nicht brauchen. Paulus war recht, hatte recht für Paulus. Und Barnabas hatte recht für Barnabas. Und ich finde es so wichtig, wenn es geht um Prinzipien, Brüder, stehen wir zusammen gegen die Irrlehrer. Aber wenn es gibt einen kleinen Streit zwischen uns, das ist nicht das Ende der Welt. Denn es gibt genügend Ungläubigen in Deutschland, nicht wahr? Ist das nicht befreiend? Freunde, so viele Leute leiden unter einem falschen Konzept von Einheit, dass sie leiden, wenn sie jemanden nicht arbeiten können. Wenn du mit jemandem nicht arbeiten kannst, weil du ungeistig bist, das ist eine andere Sache. Wenn es aber ernsthafte Unterschiede der Philosophie, wie du deine Arbeit anstellst, dann bitte geh auseinander in Frieden und leide nicht unter deinem falschen Joch von deinen Erwartungen, dass du mit jedem arbeiten kannst. Das sind Teamprinzipien. Aber pass auf, eine Studie wurde durchgeführt in einem komischen Land, weit über einen großen Teich, ich sage nicht welchem, in welchem, wo man eine Studie gemacht hat über die Fähigkeit, mit anderen zu arbeiten. Alle Befragten meinten, dass sie ausgezeichnete Fähigkeiten besitzen, mit anderen zu arbeiten. 60% meinten, sie wären in der obersten 10%. 60% meinten, sie waren in der oberen 10% von Fähigkeit, mit anderen zu arbeiten. 25 demütige Prozent meinte, dass sie in der obersten 1% waren. 70% waren ausgezeichnet in Führerschaft. 2% meinten, sie wären unter Durchschnitt. Was lernen wir hier? Freunde, Paulus sagt, dass wir nicht höher von uns denken sollen, als zu denken sich gebührt, sondern nüchtern zu sein. In unserer Selbsteinschätzung. Das, liebe Brüder und Schwester, hat die biblische Grundlage von völliger Hingabe. Überwältigt von der gewaltigen Barmherzigkeiten, Gottes. Ich stelle mich da. Und wenn ich mich darstelle, Gott, ist es wichtig, wie ich denke. Hingabe hat mit Denken zu tun. Lass dein Denken nicht geprägt werden von dieser Welt, schreibt er weiter. Und jeder denke nicht höher von sich, als sich zu denken gebührt, sondern es soll nüchtern sein. All diese Verse sind ein Vorwort für ein Thema. Was ist das? Gnadengaben. Denn das ist, wo Christen sich am häufigsten verschätzen. Gnadengaben. Und so häufig denken sie höher von sich, als es gebührt. Und das ist ein Grund, warum Teamarbeit unter uns so häufig nicht funktioniert. Sei bereit, dich einzustellen. Ich tue es nicht grundsätzlich, aber ich möchte euch etwas erzählen. Ich habe mit Eckhart gestern geredet. Und ich bin fast geweint, als ich das hörte. Wie Eckhart redete von Ernst. Weißt du, wie Eckhart eingestellt ist auf Ernst? Und wo Eckhart Stärken sieht bei Ernst, wo er einfach das Ernst überlässt. In einer Zusammenarbeit, die ich kaum kenne, aber vom Reden her wirklich schätzen gelernt habe. Bist du diese Art von Mensch, wo du wirklich zugeben kannst, das kann ich nicht so gut machen wie du. Magst du das? So oft geht es so in der Mitarbeiterschaft. Wenn es sollte gehen, so. Aber weil wir zu hoch denken von uns selbst, und uns falsch einschätzen und nicht leben nach biblischen Prinzipien, kein Wunder, dass Jesus so viele Schwierigkeiten in seiner Mannschaft hatte in den Evangelien. Er sagt ihnen, Freunde, das ist der letzte Tag, wie ihr mich seht. Ich werde gekreuzigt. Und so was tun sie? Sie singen das alte Lied von Muhammad Ali. I am the greatest. No, I am the greatest. Und so in einem Zimmer voll von stinkenden Füßen und stolzen Herzen steht ein Mann vom Tisch auf, umgürtete sich in eine Sklavenschürze und wusch ihre Füße, die Füße der großen Herren. Ich weiß, dass wir in unseren Kreisen eher Paulus lehren als Petrus und eher Paulus lehren als Johannes. Ich empfehle euch nicht, Katholiken, lest die Evangelien, wenn ihr eine wirksame Teamarbeit haben wollt in eurer Gemeindegründung. Noch ein Grundsatz, Mobilität. Jesus und seine Jünger, die waren immer unterwegs. Und er meinte es, wenn er sagt, Frau verlassen und Kinder verlassen und mit mir ziehen. Er meinte, was er gesagt hat. Ich weiß, Howard Hendricks mag es nicht und Chuck Swindoll mag es nicht und Schunemann mag es nicht. Aber er meinte es, was er sagte. Paulus und Barnabas, 19 junge Männer unterwegs, Aquila und Priscilla. Paulus bezeichnet verheiratet sein als apostolischer Arbeiter, dass man eine Schwester als Weib umherführt. Ich mag das, 1. Korinther Brief. Eine Schwester, vergiss nicht, sie ist eine Schwester, nicht nur deine Frau, eine Schwester als Weib umherführen. Das ist die irgendwie, was Gemeindegründung heißt in der Ehe. Beispiele in Österreich. Wenn ich dann vergesse immer, wie das geht hier. Walter Mauerhofer und Esther kamen nach St. Johann, siedelten nach Pinzgau, nachdem wir kamen, und dann schließlich nach Niederösterreich. Fred und Peggy nach St. Johann, und dann nach Hindorf, steht nicht drauf. Hans und Hilde kamen von der Bibelschule, ein alter Praktikant von Walter, er kam nach Schladming und übernahm die Arbeit dort. Felix, zusammen mit unserem ersten Team, zog von Bischofshofen nach Salzburg, heiratete Michaela, nach der Gemeindegründung zog mit ihr nach Hallein. Christian zog nach Salzburg, nach Gundi ist nachgezogen. Herbert Nadier nach Salzburg. Reini und Elisabeth nach Bad Ischl. Peter und Gabi nach Ebensee. Es steht nicht drauf. Dr. Herwig und Margit nach Bad Gäusern. Margie und Sylvia, zwei Studentinnen, absolvierten nach Ried, da zusammenarbeiteten sie mit Strafko. Helmut, später als die Gemeindemeier Befestigung brach, verließ Salzburg und gründete eine Firma in Ried und arbeitete dort mit ihnen zusammen. Thomas und Marlies zogen, um diese Arbeit zu befestigen, bei dem Weggang von Walter Mauerhofer und arbeiten in Saalfelden. Dr. Eric und Dr. Margaret Feliba kauften ein Ferienhaus in Martighofen. Sie wollen dort in die Rente geben. Das wurde die Heimat für eine Bibelstunde, die jetzt eine Gemeinde mit 20 Gliedern oder 25 ist. Uwe Müller kam aus Siegerland, wollte einen Tapetenwechsel, kam nach Salzburg, siedelte dann nach Martighofen und ist irgendwie ein Säule in der Gemeinde dort. Werner und Manuela kamen von Bozen, verbrachten ein Jahr von uns, sind zurück in Bozen. Christoph kam zu uns wiederum und dann nach Bozen. Strafko verließ Reed und ging nach Sofia. Wisst ihr, keine dieser Übersiedlungen war wegen einer beruflichen Besserung. Und es ist interessant festzustellen, in einem Land, wo man grundsätzlich nicht übersiedelt, das sind 17 verschiedene Ehepaare oder Paare, ich habe zwei Schwestern zusammen genannt, die übersiedelten. Vor Jahren habe ich ein Seminar gemacht und hat immer noch eine Nachwirkung. Kannst du dir vorstellen, 7 Vorträge über Aquila und Priscilla und den Prinzipien, die man abliest an ihr Leben, ein gewöhnliches, revolutionäres Ehepaar. Mit einer Gemeinde in ihrem Haus. Unternehmer, natürlich hatten sie mehr Geld und ein größeres Wohnzimmer. Wenn du ein Haus kaufst, schaust du das Wohnzimmer an? Es ist eine Mentalitätssache. Und wenn es drinnen ist bei einem Menschen, es ist nie anders. Er kauft ein Haus, er schaut das Wohnzimmer an. Menschen, die ihr Haus riskiert haben und Paulus. Menschen übrigens, die übersiedelt sind. Das ist ein Ehepaar, Freunde. Und das sind die Reisen von Aquila und Priscilla. Ich stelle eine Frage. Eine Frage, die sehr, sehr wichtig ist. Would you like to pack your bags, grab your children, sell all your worldly possessions, and take a boat ride 3,000 miles across an ocean to live in a country where no one could understand a word you said? They did for freedom. Würdest du deine Koffer packen, deine Kinder schnappen, zusammenräumen, dein Haus und all dein Besitztümer verkaufen, in einem Schiff fahren, 5000 Kilometer über ein Ozean zu leben in ein Land, wo niemand versteht ein Wort, das du sagst. Sie haben es getan. Für die Gemeinde Gottes. Im Auftrag des Herrn der Ernte. Mobilität, Brüder. Die Beziehung zwischen neu entstandenen Gemeinden, und ich habe bei diesem großen Thema nur ein paar Minuten. Wie sollen neue Gemeinden zueinander, wie ist das Verhältnis zueinander? Es gibt verschiedene Gemeinden, Ortsgemeinden, sie schicken ihre Vertreter zu einer Bundesversammlung. Und die Bundesversammlung, eigentlich die Vertreter aller Gemeinden zusammenfasst, hat eine Bundesleitung natürlich und Bundeseinrichtungen. Toll ist es, eine Bibelschule mit einer gewissen Prägung und mit tollen Männern, die die Parteilinie predigen am Anfang. Und all die Prediger kommen her von der Bundesleitung und kommen zurück in die Gemeinde. Es funktioniert so gut, oder? Oh. Es gibt ein anderes Modell. Christus inmitten der Leuchter. Ein Menschensohn, herrlich wie er ist. Freunde, er hat das Recht, deine Versammlung zu regieren. In ihm ist die Gewalt der Bundesleitung. Und in ihm alleine. Er ist das Haupt der Versammlung. Wo ist euer Hauptquartier? Fragen Sie mich in Österreich. Ich sagte, unser Hauptquartier ist wo unser Hauptquartier. Und das ist nicht in Rom, Freunde. Und nicht in New York. In Brooklyn. Und nicht in Salt Lake City. Und nicht in Bad Homburg. Und er wandelt unter die Leuchter. Und er hat eine Botschaft an die Engel der Versammlung. Oh, er schreibt in alle sieben. Wieso schreibt er nicht einfach ihr sieben? Nein, er schreibt in jeden. Und er hat eine sehr bestimmte Botschaft für jeden. Und keine der sieben waren gleich. Aber was heißt das? Oh, das heißt Unabhängigkeit. Ich habe in meinen Konkordanz gesucht, ich finde das Wort nicht. Autonomie auch nicht. Ich finde Abhängigkeit von Christus. Und ich finde viel, viel mehr Dienstaustausch, als ich erlebe unter Gemeinden, die betonen Abhängigkeit, Freunde. Der Teufel fischt auf beide Seiten der Brücke. Und wie so viele Dinge im Leben gibt es hier ein Gleichgewicht. Ich bin ein Gemeindegründer, wie viele von euch. Ich bin euer Kollege. Und ich empfinde in mein Herz, was ihr empfindet. Wenn eine Gruppe von Christen übertriebene Unabhängigkeit, durch übertriebene Unabhängigkeit zum Schaden kommen und nicht weiterkommen, was sie meinen, in ihr Wohnzimmer mit 25 Leuten haben sie alles, was sie brauchen. Sie schauen nicht über ihren eigenen Stall hinaus, sie blocken Impulse ab, dass sie in Eingriffe in ihre Gemeinde sagen. Das ist traurig. Auf der anderen Seite, das, liebe Freunde, ist die Nachäffung der Kirche Roms und nichts anderes. Und das war der Tod von Denomination nach Denomination in den Vereinigten Staaten und den englisch sprechenden Raum. Freunde, vor 10 Jahren hätten wir geredet über Gemeindegründung. Wäre ich eingeladen, wären wir vielleicht 5, oder? Ist es nicht wunderbar, was der Herr hier unter euch getan hat? Ihr habt eine neue Chance. Ihr könnt Weichen stellen. Oh, mögen sie so sein. Aber vergesst einander nicht. Ihr braucht einander. Finde Wege und Mittel, ohne Bundesorganisation einander zu fördern. Seminare sind gut. Wenn ihr andere Nöte habt, berät darüber. Wie könnten wir das machen? Sollen wir es gemeinsam machen? Wir haben jetzt ein Zeltlager gekauft für eine Kompanie von Stasi. Und wir haben ein Kinderlager draus gemacht. Nicht für eine Gemeinde, sondern für einen Haufen von Gemeinden. Und wir können unsere Kinderarbeit viel besser tun. Das ist ein Beispiel. Wir kommen zusammen, die Ältesten und leitende Brüder, etwa 60 von uns, einmal im Jahr. Das sind nicht Beschlüsse gefasst, was unsere Gemeinden betreffen. Das ist Überlegungen. Welches Buch habe ich gelesen dieses Jahr? Was hat uns besonders geholfen im Dienst? Dieser Bruder hat Matthäus unterrichtet. Es war fantastisch. Wir haben Materialien. Ihr könnt ihn einladen für eine Bibelwoche. Dieser Bruder hat Daniel studiert. Wir haben gearbeitet an die Frage von Scheidung und Wiederverheiratung. Und man tauscht aus. Und man überlegt, eine Freizeiteinrichtung. Und das haben wir jetzt für unsere Kinder. Man überlegt eine Glaubenskonferenz nächsten Sonntag oder Freitag bis Sonntag. Wir werden Freitag wahrscheinlich 350 Leute sein. Am Sonntag werden wir 600 Leute sein. Es ist nur einmal im Jahr. Es ist keine Bundesversammlung. Es sind keine Beschlüsse da. Aber weißt du, für eine Gemeinde wie Altenmarkt mit 25 Erwachsenen, das zu sein unter 600 Gebirgler, das ist gewaltig. Und es ist gut. Und sie hören die Gaben von Salzburg. Und sie sagen, den Salzburger sollen wir einladen. Und der Salzburger hört den Gernot und denkt, Pah, er sollte bei uns was machen. Es kann natürlich sein, Brüder. Oder es kann künstlich sein. Und es kann natürlich beginnen. Und es kann künstlich werden. Es beginnt mit einem Mann. Und dann wird es ein Movement. Und dann eine Maschine. Und schließlich ein Monument zu dem, was einmal in Onken war oder einmal in Eberfeld war. Und der Einzige, was wir haben dagegen, ist das Wort seiner Gnade und die Anbefehlung auf Gott. Biblische Prinzipien und ein lebendiger Gott. Ist das nicht genug für dich, Bruder? Oder musst du mehr haben? Wir sind Gemeinden. Wir sind in Kleinausgabe, was die Gemeinde ist im Großen.